hochsensibel oder dickes Fell, wie in Partnerschaft heute leben. Willkommen bei der Lebenshilfe. Es grüßt Sie Bodo Klose. Ich begrüße alle Hörer und Hörer von Radio Horeb und von Radio Maria Südtirol. Heutzutage leben inzwischen in Deutschland fast die Hälfte der Männer zwischen 25 und 45 Jahren als Singles. Bei den Frauen ist es über ein Viertel, die alleine leben, also ohne einen Partner oder ohne Kinder. Worin liegen dafür die Gründe? Dauerhafte Beziehungen werden oft gar nicht mehr erst angefangen. Oder sie überstehen die ersten schweren Konflikte oder Krisen nicht. Oder Beziehungen werden heute nach 10, 20, nach 30 Jahren beendet. Man hat sich auseinandergelebt, so ist dann einer von vielen Gründen. Wie kann aber Partnerschaft heutzutage gelingen? Habe ich überhaupt den richtigen Partner? Wie können beide gut miteinander kommunizieren und kooperieren? Wie können sie Konflikte bewältigen und Krisen überstehen? Vieles hängt davon ab, was der jeweilige Partner als Person in die Beziehung mitbringt. Wie beziehungsfähig er oder sie ist. Ein Trendwort dieser Tage ist der Begriff Resilienz. Damit ist eine Widerstandsfähigkeit gemeint, die dem Menschen hilft, sein Leben und seine Aufs und Abs zu meistern. Mit dem Erziehungswissenschaftler und Psychologen Dr. Albert Wunsch haben wir in einer ersten Sendung zu diesem Thema besprochen, wie sehr Resilienz als Basis für die Bildung der eigenen Persönlichkeit dient. Mit mehr Selbst zum stabilen Ich, so heißt das Buch, welches Dr. Wunsch zu diesem Thema geschrieben hat. Und heute, in unserer heutigen Sendung, wollen wir darauf schauen, inwiefern diese erworbene Widerstandsfähigkeit den Menschen auch beziehungsfähig macht, im harmonischen Umgang miteinander, aber auch im Umgang mit Konflikten und Krisen. Dr. Albert Wunsch lehrt Kommunikations- und Konfliktmanagement an der Katholischen Hochschule in Köln und er arbeitet in eigener Praxis als Paar-, Erziehungs- und Konfliktberater. Dadurch kann er die Erkenntnisse der Wissenschaft auch mit praktischen Beispielen belegen. Er ist uns jetzt aus Neuss, das liegt bei Düsseldorf, zugeschaltet. Grüß Gott, Dr. Wunsch.
Grüß Gott, alle Hörerinnen und Hörer. Und was ganz wichtig für einen Kölner ist, Neuss liegt nördlich von Köln. Dummerweise auch nah bei Düsseldorf, aber nun denn, das muss man halt dann so hinnehmen.
Nördlich von Köln, aber ich glaube, geografisch ein bisschen näher an Düsseldorf
als an Köln. Auf jeden Fall, aber das ignoriert ein Kölner.
Okay, also dann wissen wir auch schon, wo Sie so noch ein bisschen persönlicher herkommen. Also genau. Der Kölner hören wir da durch. Und von daher, ja, auch da ist es natürlich interessant, wie Kölner und Düsseldorfer Beziehungen miteinander leben. Und das ist heute ein Thema, wie hochsensibel man ist oder welches dicke Fell man hat. Das ist die spaßige Seite, wenn man jetzt die beiden Städte da anschaut am Rhein. Und da wird ja viel darüber gelacht. Aber wir wollen ja heute auch in die Tiefe gehen, Dr. Wunsch. Und Resilienz, Sie haben das im ersten Sendung ja besprochen, ist wichtig für die Bildung der eigenen Persönlichkeit. Diese Widerstandsfähigkeit, die ich als Kind hoffentlich schon aufbaue. Ganz wichtig war da, eine feste Bezugsperson zu haben, zu der man Vertrauen aufbaut, auch wenn das Leben vielleicht gar nicht so einfach ist. Aber diese wichtige Bezugsperson war ganz zentral. Meine Einstiegsfrage für die heutige Sendung wäre, inwiefern ist diese Widerstandsfähigkeit auch wichtig für die Beziehungsfähigkeit des Menschen?
Ich habe vor Jahren mal ein Seminar zum Thema Partnerschaft angefangen mit dem Satz, die Vorbereitung auf Ehe und Familie beginnt einen Tag nach der Geburt. Ja, staunen, griemeln, verdutztes Schauen, wieso das? Im Grunde relativ einfach. Partnerschaften können nur eingegangen werden von Menschen, die eine stabile Persönlichkeit beinhalten. Das ist auf der einen Seite eine stabile Persönlichkeit überhaupt und zum Zweiten, was im Rahmen von Gender-Diskussionen nicht minder wichtig ist, auch eine stabile Persönlichkeit als Geschlechtsperson. Denn wenn ich keine stabile Persönlichkeit bin, kann ich mit einem anderen keinen Kontakt eingehen, es sei denn, ich versuche mit dem anderen die fehlende Stabilität auszugleichen. Das heißt, der andere wird dann zur Krücke, zur Gehhilfe, zur Lebenshilfe für mich. Das mag in den ersten paar Jahren vielleicht noch hinhauen, weil das durch andere Dinge ausgeglichen werden kann, aber auf Dauer auf keinen Fall. Und wenn ich jetzt schon eine eigene Persönlichkeit bin, aber nicht als Geschlechtswesen bin, dann weiß ich ja in bestimmten Situationen gar nicht, bin ich Mann, bin ich Frau. Also wiederum für eine Partnerschaft äußerst ungeeignet. Und wenn wir die Grundvoraussetzung der stabilen Persönlichkeit, die jetzt für Partnerschaft hier thematisiert wird, auf andere Dinge übertragen, müssen wir genauso gut sagen, ein Staat muss eine stabile Persönlichkeit haben, ein stabiles Verständnis haben, um überhaupt mit einem anderen Staat in Frieden leben zu können. Also so wie im Kleinen, auch im Großen.
Sie haben auch mal in einem Interview gesagt, Erziehungsprobleme potenzieren Partnerschaftsprobleme, Partnerschaftsprobleme schaffen Erziehungsprobleme.
Ja, relativ einfach nachvollziehbar. Ich fange jetzt von der Partnerschaftsseite an. Wenn Partner im Bereich der Erziehung nicht in eine Richtung denken, wird es laufende Meter in der Umsetzung Probleme geben. Das heißt, er und sie ziehen an verschiedenen Strängen. Er und sie haben eventuell auch bei der alltäglichen Erziehungsarbeit gar nicht die Kinder im Blick, sondern die Verarbeitung eines Konfliktes, den man gestern Abend nach dem Abendessen hatte miteinander. Und das wird dann in die Erziehung reingetragen. Das heißt, es geht nicht darum, ob Tochter oder Sohn länger aufbleiben dürfen oder auch später nach Hause gehen dürfen, sondern es geht darum, das Gegenteil von dem zu tun, was also der Partner gesagt hat oder denken würde, um dann mit dem anderen ins Auszuwischen. Also, wenn die Partner miteinander sich nicht einig sind, wird es automatisch in der Erziehung Probleme geben. Aber auch wenn man in der Erziehung über die Inhalte streitet, soll man nun dem 15-Jährigen erlauben, mit ein paar anderen jungen Leuten ein Wochenende am Rhein zu verbringen oder nicht? Und wenn sich dauernd darüber gestritten wird, der eine so, der andere so und vielleicht auch der eine erstmal eine klare Auffassung, anschließend kippt er um, dann wird das automatisch auf die Partnerschaft Probleme haben. Denn wenn ich zum Beispiel als Mann eine Frau habe, die mit mir vorher eine klare Absprache trifft und dann aber in der konkreten Situation auf einmal wegkippt, eine Wegkipppartnerin ist nicht nur eine Wegkipppartnerin dann als Mutter, sondern sie wird auch für mich zur Wegkipppartnerin. Und was will ich mit einer solchen Frau machen?
Dann ist ja die Erkenntnis das eine und dann aber auch der Umgang das zweite. Und wir wollen heute in dieser Sendung natürlich schauen, wie kann man zu dieser Erkenntnis kommen. In Ihrem Buch mit mir selbst, im stabilen Ich, haben Sie ein Kapitel, das nennt sich Wie kann eine persönliche Resilienzbestandsaufnahme erfolgen? Das bedeutet, wie kann ich eigentlich selber meinen aktuellen Stand feststellen? Wie verhalte ich mich eigentlich in Beziehungen? Wie widerstandsfähig bin ich eigentlich? Und wie auch in Bezug auf den Partner? Das, was Sie gerade angesprochen haben, ist ja quasi in jeder Situation spricht ja mein Kind-Ich mit. Ich spreche auf ein Modell an. In der Psychologie, das nennt sich Transaktionsanalyse, da wird unterschieden zwischen dem Kind-Ich, dem Erwachsenen-Ich und dem Eltern-Ich. Also wenn ich jetzt in einer Situation bin, gerade in einer Diskussion mit meinem Partner, dann schwingen diese drei Ichs irgendwie immer mit, oder?
Auf jeden Fall. Und ich habe gerade jetzt am Wochenende an der CVJM-Hochschule in Kassel gemacht, wo wir diese Frage sehr intensiv diskutiert haben und wo jemand zu mir kam und sagte, aber was mache ich denn, wenn ich auf der Eltern-Ich-Ebene vom anderen angesprochen werde? Das kann die Freundin sein, das kann auch Vater und Mutter sein, aber ich jetzt nicht in die Kind-Ich-Ebene rutschen will, was ja das normale Pendant wäre, wenn man also auf der Eltern-Ich-Ebene angesprochen wird, auf der Kind-Ich-Ebene zu reagieren, dann bietet sich dann auch an, auf der Kind-Ich-Ebene als rebellierendes Kind oder als anpassungsbereites Kind zu reagieren. Und wir haben in einzelnen Szenen durchgespielt, wie denn aus dieser Situation rausgekommen werden kann. Und da gibt es eigentlich nur eine einzige Möglichkeit. Ich werde auf der Eltern-Ich-Ebene angesprochen und reagiere ganz souverän auf der Erwachsenen-Ich-Ebene, lasse also diese andere Geschichte einfach im Raum stehen und werde in relativ kurzer Zeit dann auch mit dem anderen auf einer Erwachsenen-Ebene reden können. Das heißt also, meinetwegen, meine Frau kommt zu mir und sagt, hast du schon wieder deine Schuhe stehen lassen? Ganz klar, auf der Eltern-Ich-Ebene wird mit dem Ehemann gesprochen, ist keine gute Kommunikationsebene, man fühlt sich, wer weiß wie klein, dann wird meistens das rebellische Ich kommen und sagen, das waren nicht meine Schuhe, das war mal einmal oder wieso immer oder irgendwie so ein Kram. Auf keinen Fall kann das eine gute Kommunikation sein. Und wenn ich dann auf der Erwachsenen-Ich-Ebene sehr souverän antworte und sage, ach, du wolltest mir sagen, dass du es gut findest, wenn das nicht so wäre oder dich ein bisschen stärker im Blick haben würde, dann ist die Geschichte praktisch entkrampft und auf Dauer wird der andere auch lernen, durch diese Verhaltensreaktion nicht permanent auf der Eltern-Ich-Ebene mit mir zu agieren oder interzuagieren, und dann kann ich praktisch dadurch eine Steuerung vornehmen. Und wenn das nicht der Fall ist und ich also dann dauernd wie ein angeschossenes Reh reagiere, du machst mir Vorwürfe, was soll das? Ja, dann kann man sich ausmalen, wie die abendlichen Gesprächsabläufe sind, und dann wird das nicht nur die Gesprächsabläufe sehr stark prägen, sondern auch jede mögliche Stunde der Zweisamkeit entweder auf Null reduzieren oder mit sehr schalem Beigeschmack überhaupt realisieren lassen.
Ziel sollte also sein, auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren, gerade also beide auf dem Erwachsenen-Ich. Und die Gefahr ist, dass eben man immer in dieses Eltern-Ich oder dieses Kind-Ich irgendwie abrutscht und dann gegenseitig eben diese Vorwürfe kommen, wer hat Recht, ist da immer ein großes Thema.
Ja.
Und wie auch ja die Achtung ist, und die Transaktionsanalyse, Entschuldigung, geht also davon aus zu sagen, okay, man beobachtet sich, man beschreibt auch ein Stück weit, wie die Situation ist, dass man auch versteht, wie man eigentlich sich verhält, damit man auch dann eine Veränderung beiführt. Kann man das trainieren, oder ist das irgendwie, kann das auch sein, ich bin halt so, wie ich bin und komme da gar nicht raus?
Also ich sage jetzt mal auch einen christlichen Gedanken, zu sagen, ich bin halt so, ist urunchristlich. Gott hat uns nicht gemacht unter dem Gesichtspunkt, du bist halt so ein bisschen schräg geraten oder wie auch immer. Und bei dir habe ich das Leben ein bisschen von links oder von rechts eingehaucht. Jetzt muss das ganze Leben damit existieren und klarkommen. Sondern hat uns als eigenständige, frei entscheiden könnende Wesen geschaffen, die Möglichkeit haben, sich an Vorbildern zu orientieren, am Evangelium zu orientieren, in der Glaubensgemeinschaft mit anderen in Bezug zu treten. Also von daher ist der Impuls zur Veränderung in jedem Menschen massiv vorhanden. Das kann man natürlich sagen, aus einem Lilliputaner kann man keinen Riesen machen, jetzt nicht auf die Körpergröße bezogen, sondern eben auf bestimmte Wesensmerkmale und Anlagen. Aber es gibt zwei Ansatzpunkte, die ganz massiv wirken und die ich auch in vielen Trainingssituationen mit Paaren auch schon durchgespielt habe. Punkt 1, ich kann immer einen bestimmten Mangel ein ganzes Stück reduzieren. Das ist bei jedem möglich. Wenn ich also zum Beispiel jemanden häufig ins Wort falle, oder Männer haben schon mal die Angewohnheit, können auch Frauen sein, aber ich sage es erst aus Mannessicht, um also in der eigenen Geschlechtskategorie zu bleiben, mit den Gedankenanstößen, die haben schon mal die Angewohnheit, wenn eine Frau einen Satz halb gesagt hat, dann die andere Hälfte fortzuführen oder zu wissen, was kommt, und schon fort die Antwort zu geben. Ich gehe zwar davon aus, dass in eingespielten Partnerschaften häufig das der Fall ist, dass der andere weiß, wie der zweite Satz da wo werden wird, aber selbst wenn ich es genau weiß, macht es den anderen klein, macht es ihn ohnmächtig, nimmt es ihn nicht ernst, macht es ihn wütend. Und zusätzlich kommt dazu, dass es, sagen wir mal, bei einem Prozentsatz in gut eingespielten Partnerschaften zwischen 15% und 20%, würde der zweite Satzteil in dieser Situation halt auch anders laufen. Und dann fehlt die Information. Und dann ist der andere natürlich noch betroffener und noch saurer, dass er praktisch noch nicht mal die Chance hat oder sie, einen Satz zu Ende zu sprechen. Und das kann man ein ganzes Stück miteinander trainieren, und das kann man auch in der Partnerschaft gut dadurch trainieren, dass wenn der andere das auch weiß, also ich bin jetzt derjenige, der meiner Frau dauernd ins Wort fällt, und wir waren also in der Paartherapie und haben ein bisschen damit umgehen gelernt, dann brauche ich nur mit meiner Frau ein Zeichen verabreden, dass meine Frau dieses Zeichen mir rüberschickt, was durch den Daumen links, rechts, oben, unten, wie auch immer, und dann weiß ich, oh, jetzt falle ich falte da in mein altes Muster rein. Und jetzt mal tief durchatmen, guckst du nicht an und sag, okay, ich wollte gerade sagen, was du wohl sagen wolltest oder wissen wolltest, Pause, ich lass dich weiter reden. Dann kann man wunderbar damit klarkommen. Man wird natürlich immer noch dieses Muster in sich haben und wird vielleicht auch manchmal auf den Daumenzeichen nicht entsprechend achten, aber dann gibt es immer noch die Möglichkeit, dem anderen anschließend zu sagen, oh, ich bin wieder in mein altes Muster gerutscht, Verzeihung, Entschuldigung, beim nächsten Mal bin ich wieder ein bisschen schneller dabei und reagiere besser. Also dieser Gedanke, ich bin halt so, der führt nur in eine Sackgasse, und der kann letztlich nur dazu führen, dass man den Paaren empfehlen sollte, als Paar in verschiedene Wüstenregionen zu ziehen, der eine in Nordsahara, der andere in der Südsahara, ab und zu mal ein paar SMS auszuteilen, aber ansonsten möglichst fern voneinander zu sein, weil man damit die beste Voraussetzung hat, seine Eigenheiten komplett leben zu können. Nur macht es dann in der Regel auch keinen Spaß, denn wem will ich ins Wort fallen, wenn außer irgendwelchen Wüstenfüchsen und komischen Schlangen um mich herum in der Sahara niemand ist.
Sagt Dr. Albert Wunsch, er ist Paarberater, Konfliktberater, Er kennt sich aus im psychologischen Bereich. Er ist Erziehungswissenschaftler. Mit ihm sprechen wir gleich weiter, was denn noch für Situationen sind, wo ja dieses Beziehungsmodell stattfindet, wie Resilienz, diese Widerstandsfähigkeit sich äußern kann, wie man sie erkennen kann, wo der eigene Stand ist und wie man darauf aufbauen kann. Sie haben sich eingeschaltet bei der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Hochsensibel oder dickes Fell, wie in Partnerschaft heute leben, das ist unser heutiges Thema. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Dr. Albert Wunsch. Er ist Erziehungswissenschaftler, Psychologe und Paar- und Konfliktberater. Er doziert als Professor an der Hochschule in Köln, Katholischen Hochschule in Köln, Kommunikations- und Konfliktmanagement. Und wir können darüber jetzt sprechen, wie auch in Partnerschaften eben Konflikte besprochen werden können oder wie Konflikte auftreten. Und gerade der Bereich Kommunikation, Herr Dr. Wunsch, interessiert mich sehr, denn da gibt es auch ein interessantes Modell von Schulz von Thun. Wir wollen ja zur Selbsterkundung kommen und da helfen uns psychologische Modelle. Und dieses Kommunikationsmodell von Schulz von Thun, können Sie uns das ein bisschen näher erläutern?
Ja, Schulz von Thun hat herausgefunden, dass jede Botschaft auf vier Ebenen eigentlich zu verstehen ist. Die erste kriegen wir ganz schnell auf die Reihe. Das ist die sogenannte Sachinformation. Also ich sage jetzt den Hörerinnen und Hörern, Sie sind im Interview mit Radio Horeb. Versteht jeder, alles klar. Aber in diesem Satz können noch drei andere Botschaften, sind in der Richtung, in der Regel auch drei andere Botschaften mit versteckt. Das ist einmal die Selbstaussage. Was sage ich in dem Augenblick über mich aus? Zum Zweiten der Appell und zum Dritten die Beziehungsaussage. Die wird also bei dem Thema Interview mit Radio Horeb schon etwas schwieriger fallen, aber im Alltag vollkommen klar, eindeutbar und eindeutig. Ich habe gestern eine Übung gemacht mit Studierenden und zwar ging es darum, Erna läuft zum Lehrer und sagt, Katharina hat mein Schulbuch in die Ecke geschmissen. Das ist relativ einfach, die Sachbotschaft, Schulbuch von mir floh in die Ecke, wo es nicht hingehört. Aber wenn das Mädel zum Lehrer läuft, hat sie natürlich auch eine Zielsetzung. Und dann ist der Appell sehr gut rauszuhören und der Appell wird sein, guter Lehrer, wie auch immer, du hast dafür zu sorgen, dass sie es nicht mehr macht und dass mein Buch wieder auf meinen Tisch kommt. Da steckt aber gleichzeitig auch eine Beziehungsaussage drin, denn wenn ich den Lehrer als einen garstigen Menschen kennengelernt habe, der auf solche Dinge gar nicht hört, dann wird sehr wahrscheinlich die Botschaft gar nicht an den Lehrer gerichtet werden. Also ich muss schon ein gewisses Vertrauen und Zutrauen in diesen Lehrer haben. Natürlich steckt da auch die Selbstaussage drin, ich bin sauer, dass mein Schulbuch von Mädel X in die Ecke geschmissen worden ist. Und insoweit haben wir da die drei Botschaften, neben der reinen Sachbotschaft, dass eben ein Schulbuch in die Ecke geflogen ist, schon vorhanden. Und im Beziehungsalltag ist das ganz genau so. Das heißt, wenn ich meine Frau frage, was hast du für ein Gewürz in der Suppe, dann kann ich mit 95% der Sicherheit rechnen, dass nicht die Aussage auf der Sachebene als erstes gehört wird, nämlich sie sagt mir dann, was weiß ich jetzt hier, aus dem Marokko das Gewürz XY, sondern sie wird mit großer Wahrscheinlichkeit als erstes sagen, schmeckt es dir nicht. Oder sie wird sagen, habe ich was falsch gemacht? Oder sie wird sagen, ist zu viel davon drin? Und damit sind wir mitten in der Situation, dass eben ein relativ einfach formulierter Satz alle möglichen Dinge heißen kann und er kann natürlich auch von mir aus jede Menge Dinge beinhalten. Das heißt, ich habe in den Satz eingekleidet, dass ich es nicht mag und frage nur, was ist das für ein Gewürz, weil ich den Rest vielleicht schon kenne. Und Männer sind da oft schon mal gute Strategen. Wenn sie es so einfädeln und die Frau dann sagt, schmeckt es denn nicht, dann sage ich ganz einfach, ich habe nur gefragt, welches Gewürz ist es. Und schon reden wir auf den verschiedensten Ebenen und können uns wunderbar drehen. Dann sagt sie, aber ich habe doch genau rausgehört, dass es dir nicht um die Wissensfrage geht, sondern dass es dir um die Geschmacksfrage geht. Wir sind auf der Beziehungsebene, man kennt sich, man weiß, was der andere sagt. Man ist auch auf der Selbstoffenbarungsebene, wenn das zum Beispiel eine Frau ist, die nicht gerade wie die meine aus dem Haushaltsbereich kommt, dann wird also damit automatisch auch verbunden sein, dass der andere sagen könnte, ach, habe ich es vielleicht nicht richtig gemacht, war es vielleicht zu viel, zu wenig, also setzen dann Selbstzweifel ein. Das heißt, die Selbstaussage ist dann eigentlich, habe ich es denn in dem Umfang gemacht, wie es vom Kochrezept her notwendig ist und so weiter. Und wenn Sie das auf den Beziehungsalltag im ganz breiten Sinne übertragen, dann haben Sie also immer, das sagt Schulz von Thun auch in einer netten Metapher, vier Münder, die eine Nachricht bringen, aber auf verschiedensten Ebenen zu deuten sind, und vier Ohren. Und die größten Probleme entstehen bei Partnerschaften, wenn der eine stärker das eine Ohr, Entschuldigung, den einen Mund gemeint hat, meinetwegen die Sachebene oder vielleicht auch die Appellebene, und der andere auf einer ganz anderen Ebene, nämlich auf der Beziehungsebene oder auf der Selbstoffenbarungsebene, sehr stark hört. Und innerhalb der Partnerschaft gibt es also sehr häufig das Problem, dass Frauen viel intensiver auf der Beziehungsebene, auf dem Beziehungsohr hören, Appelle raushören oder eben die Beziehungsebene ansprechen. Und ein ganz einfaches Beispiel: ein Mann ruft seine Frau mittags aus dem Büro an und sagt, heute Abend wird es später, weil da noch ein neuer Auftrag reingekommen ist. Und dann wird es für die Frau, die klassisch auf dem Beziehungsohr hört, sofort klar sein, aha, der will nicht nach Hause kommen, der hat keinen Bock, vielleicht hängt das damit zusammen, weil es ja drei Tage vorher uns eine abendliche Diskussion über irgendwas gegeben hat, und wird sauer sein. Und wenn er dann abends nach Hause kommt, wird sie ihn nicht freudig begrüßen und sagen, schön, dass du da bist, sondern sie wird ihn säuerlich anschauen und sagen, das Büro war dir wohl wichtiger als ich. Und wenn das häufig passiert, ist das eine Wahnsinnsbelastung für jede Beziehung.
Und dann sind wir ja mittendrin in diesem Thema hochsensibel oder dickes Fell, wo genau. Dann der eine Partner dem anderen sagt, du musst immer so hochsensibel sein, du könntest ruhig mal ein dickeres Fell haben. Oder man sagt bei sich selber, Mensch, ich werde immer so verletzt, ich muss irgendwie mir ein dickeres Fell zulegen, bedeutet aber nicht unbedingt, dass ich mich robuster mache, sondern eher, dass ich eher resigniere oder versuche, mich aus den emotionalen Konflikten rauszuziehen.
Ja, mit den Verletzungen ist das ja auch sowas. Die Menschen sagen, du hast mich verletzt. Und ich habe mal von einem großen, einem Kollegen, der bei mir unwahrscheinlich viel in Gang gesetzt hat, die ganz einfache Botschaft bekommen zum Thema Verletztsein. Er sagte, niemand kann dich verletzen, außer du selbst. Als ich das zum ersten Mal hörte, habe ich gedacht, was sagt er da? Wenn mich doch ein anderer eingreift, bin ich doch automatisch verletzt. Und er sagte erneut, niemand kann dich verletzen, außer du selbst. Es kann jemand mit dem Messer dir einen Stich zufügen, der wird auch wehtun, aber die Verletztheit ist eine emotionale Reaktion darauf, und verletzen kann man sich nur selbst. Das heißt, ich mache das mit meinen Studenten oft so als kleine Übung, wie dann deutlich wird, weil die sagen dann oft, das ist da automatisch, dass man sich verletzt fühlt. Nein, also man fühlt sich nicht, man ist da automatisch verletzt. Ihr sagt dann, was würde passieren, wenn ein unbekannter Mensch auf der Straße zu Ihnen sagen würde, Sie haben aber eine komische Kleidung an? Meistens gucken mich die Studentin oder Studenten an und sagen, ja, was interessiert mich das? Ich sage, okay, dann nehmen wir die nächste Stufe. Der beste Freundin sagt, was hast du aber heute für eine komische Kleidung an? Und schon sagen sie, oh, das wird mich aber schon an. Ihr sagt, die Entscheidung lag also bei Ihnen. Der wildfremde Mensch hat null Chance mit derselben Aussage. Das heißt, Sie bewerten, ob eine Aussage ganz nah an Sie herankommt oder nicht nah an Sie herankommt. Also ist damit der Gedanke oder die These, niemand kann dich verletzen, außer du selbst, bestätigt worden.
Und natürlich, der Partner ist einem in dem Moment der Nächste. Und wenn dann was kommt, ist es natürlich, kann das sehr verletzend sein. Wir haben es gerade darüber gesprochen, dass man auf verschiedenen Ebenen miteinander spricht und oft vielleicht auch wirklich aneinander vorbeispricht. Und das würde ich jetzt gerne mit dieser Widerstandsfähigkeit, dieser Resilienz zusammenbringen. Das bedeutet, wenn ich also als Kind oder auch vielleicht als Erwachsener diese Widerstandsfähigkeit weniger aufgebaut habe oder nicht entwickelt habe, dann bin ich da umso empfindlicher, wenn jetzt die Ebenen aneinander vorbeigehen, als wenn ich da tatsächlich eine gewisse innere Robustheit habe.
Ja, vollkommen klar. Ich habe also zuletzt auch nochmal in dem Bild versucht, das schwierige Wort Resilienz darzustellen, weil das ist ja gar nicht so einfach, das einem Menschen nahe zu bringen. Und da fiel mir ein, dass ich häufiger schon mal Frauen, wenn sie von ihren Männern sehr häufig attackiert fühlen, ihnen gesagt habe, versuchen Sie schon mal so einen emotionalen Regenmantel anzuschaffen. So einen richtig guten Regenmantel, mit dem man in das wildeste Wetter raussehen kann und wo im Grunde alles von außen abperlt. Ich finde das eine sehr schöne Metapher für das Thema Resilienz. weil die Angriffe oder die raue Luft oder das Nagende in einer Wohnung wird ja nicht durch Resilienz verändert, sondern durch Resilienz wird nur verändert, wie nah es an mich herankommt. Und wenn ich es schaffe, einen solchen emotionalen Regenmantel zu haben, dann werden natürlich viele Dinge, die von außen an mich herankommen, ob das als Angriff gemeinte Dinge sind, ob das Vorwürfe sind, aber es kann ja auch ganz normale Botschaften sein, die aber dummerweise von mir eben auf dem Beziehungs- oder Appellohr zu intensiv gehört habe, dass ich die dann eben auch ein Stück von mir fernhalte. Und übersensible Menschen heißt eigentlich in dem Zusammenhang Menschen mit ganz wenig eigenem Ich, die können in der Anfrage, wie spät ist es, den Appell raushören, du bist zu langsam. Also wenn sie mit solchen Menschen tagtäglich zu tun haben, das nervt dermaßen, da kann man fast nur noch die Flucht antreten und oder was weiß ich, drei Vaterunser beten, um da durchzukommen. Übrigens ist das Gebet und die Meditation in einer solchen Situation, um zur Ruhe zu kommen, um sich selber nochmal zu fragen, was passiert hier eigentlich, auch eine unwahrscheinlich gute Hilfe. Und wenn also diese Resilienz so umfangreich fehlt, werden eben alle möglichen Dinge, die von außen an einen Menschen herangetragen werden oder um ihn herum passieren, sofort eine große Wirkung haben. Und wir wissen aus der Kindheitsforschung, dass wenn Kinder auf die Welt kommen, die ersten Wochen, wird nachher immer weniger, einen Resilienzpanzer haben, dass bestimmte Dinge, das heißt von bakteriellen Erregungen bis von Geräuschen, bis von Gerüchen, das dem Kind nicht schadet, weil die Natur in das Kind so eine Art Resilienzpolster eingebaut hat, damit es mindestens in den ersten Wochen nochmal die Möglichkeit hat, sich ganz langsam an diese ganzen Umfeldeinflüsse zu gewöhnen, ob das nun großer Lärm ist, ob das Kälte ist, ob das Krankheitserreger sind, um die ersten Wochen möglichst gut zu überleben. Und da kann man sehen, dass die Natur schon eine gute Voraussetzung geschaffen hat. Und wenn man die dann nachher durch Erziehung, durch Großwerden immer weiterum stärkt, dann wird dieser Mensch eine ganz andere Voraussetzung haben, auch mit echten Angriffen oder mit echten Herausforderungen umzugehen, als diejenigen, die es nie gelernt haben.
Und wenn wir dann später in einer Beziehung feststellen, es gibt viele Konflikte oder es wird schwierig, dann ist ja schon ein Indiz natürlich, wie stark das eigene Robust, dieser innere Panzer ist. Also es soll ja kein Panzer gegeneinander sein, sondern auch einfach, dass man ein gewissen eigenes Standing hat, sage ich jetzt mal auf Neudeutsch, dass man also in sich ein bisschen ruhen kann und nicht gleich immer das Kind mit dem Bade ausschütten muss, wobei das ja psychologisch schon ein Momentum ist. Also wenn sich zwei Partner streiten, Sie haben diese verschiedenen Ebenen angesprochen, also ein Streit ist ja immer auch was. Ja, toll, wenn jemand das so kultiviert hat, dass er sagen kann, wir streiten ganz normal, das gehört dazu, aber wir zweifeln dann nicht an unserer Beziehung. Aber dieser Zweifel an der Beziehung, dann dieser Gedanke, vielleicht ist er ja doch nicht der richtige Partner, der schwingt doch immer irgendwie mit.
Er kann mitschwingen, aber muss nicht mitschwingen. Mhm. Denn für mich ist mal im Gespräch mit vielen Paaren so aus eigener Erkenntnis aufgekommen, als Verarbeitung von den vielen, ist es denn der richtige Partner? Ich glaube, es gibt nicht den richtigen Partner, sondern nur die richtigste und angemessenste Umgangsweise mit einer Situation. Also wenn Menschen meinen, sie müssen bei den Millionen von Möglichkeiten, sich einen Mann oder eine Frau auszusuchen, den richtigen, also jetzt der Schwerpunkt auf den richtigen, gelegt finden, geht die Beziehung immer schief, weil es den Richtigen nicht gibt. Aber es gibt eine unwahrscheinlich gute Möglichkeit, mit dem Partner, mit dem ich zusammenlebe, in der optimalen Weise zusammenleben zu können, ohne zu wissen, ob es der Richtige ist, wenn ich möglichst richtig mit allen Situationen umgehe. Also in dieser Aussage, ich möchte den Richtigen finden, steckt eine unwahrscheinliche Passivität, denn sie sagt, ich brauche einen, der in Adaption zu mir das Ideal ist. Das heißt, meine eigene Persönlichkeit stelle ich dabei gar nicht in Frage, sondern ich erwarte mit all meinen Macken, mit meinen 13 Vorzügen und mit allen möglichen relativ neutralen Ansammlungen bei mir, die aber für andere auch nicht neutral sein müssen, brauche ich den idealen Menschen als Gegenüber. Und es gibt eine ganze Reihe von Beispielen aus der Literatur, aus der Geschichte, wo Menschen durch Zufall mit unwahrscheinlichen gegensätzlichen Auffassungen, mit unterschiedlichsten Herkünften einige Zeit zusammen gelebt haben als Mann und Frau und auf einmal Stufe für Stufe miteinander und zueinander gefunden haben. Und als ich vor ich glaube, 3 Jahre mittlerweile her, mit meiner Frau mal 180 Kilometer durch die Sahara gewandert bin, deshalb kam das Beispiel sehr wahrscheinlich auch eben daher, und wir mit unserem Guide Gespräche geführt haben, wie sieht das eigentlich aus hier mit euren sagen wir so ein bisschen aus der westlich. Wie sieht das denn eigentlich aus hier mit euren Zwangsverheiraten? Da sitzen da zwei Väter, rauchen was weiß ich, irgendwelches Kraut oder irgendwelche Wasserpfeifen und beschließen, dass Sohn und Tochter miteinander den Ehebund eingehen sollen. Das kann da wohl nicht gut gehen. Dann sagte er, Punkt 1, wir haben eben nicht in unserer Kultur das überzogene Ideal der Liebesheirat, aber überprüft doch mal, wie denn eure sogenannten Liebesheiraten, die mit den höchsten Tönen begonnen werden, nach 3, 5 oder 8 Jahren aussehen. Wir gehen da nüchtern heran, wir betrachten Ehe häufig auch ein ganzes Stück als Zweckgemeinschaft und wenn die beiden gut miteinander umgehen, wird immer mehr Vertrauen, Liebe, Zuwendung zueinander wachsen. Vergleicht doch mal eure Ehescheidungszahlen mit den unseren. Da war ich habe den Eindruck auch andere, die in der Grunde da mit einem gewissen Selbstbewusstsein erstmal so gefragt haben, erstmal ganz ruhig geworden. Und dafür gibt es reichlich Beispiele. Ausgangspunkt war, ist es denn der Richtige? Es gibt den Richtigen und die Richtige nicht, aber es gibt die richtigste Voraussetzung bei mir, mit irgendwelchen Herausforderungssituationen, Neuigkeiten, Unzulänglichkeiten umzugehen. Und das kann ja auch eine besondere Zuwendungsart sein. Also wenn eine Frau sehr emotional ist und sehr zuwendend ist, kann das mir ja als nüchtern Mann eventuell auch zu viel sein. Es ist nicht ein Nachteil der anderen Frau, sondern es ist ein Nachteil, dass ich damit nicht umgehen kann. Also, wenn wir den Gedanken, ist es denn die richtige begraben, haben wir wenigstens in solchen Situationen nicht diesen nagenden Punkt, dauernd darüber nachzudenken, ob denn irgendwie was anders gemacht werden müsste.
Resilienz, Widerstandsfähigkeit ist eine Basis für die Bildung der eigenen Persönlichkeit, wie auch der eigenen Beziehungsfähigkeit. Und wir wollen heute über Partnerschaft reden. Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Hochsensibel oder dickes Fell, wie in Partnerschaft heute leben, das ist unser heutiges Thema in der Lebenshilfe. Ich bin Bodo Klose, ich bin im Gespräch mit Dr. Albert Wunsch. Er ist promovierter Erziehungswissenschaftler, Psychologe und Buchautor. Er ist Paar- und Erziehungs- und Konfliktberater und ja, er steht nun für Ihre Fragen oder auch Ihre Anmerkungen zur Verfügung. Und die erste Hörerin ist Frau Rauch aus Salpenburg. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Also, wie Sie gesagt haben, es geht schon in der Kindheit los. Wir waren zu Hause, also 13 Kinder sind geboren, 12 haben gelebt. Der Vater hat immer gesagt, wie wir so Jugendliche waren, ihr dürft euch nicht zu Schulden kommen lassen. Wir können euch nicht die Kinder haben und ihr dürft auch nicht von jedem Streit nach Hause kommen. Und heute ist es so, wenn ich in die Familien höre, ja, sie dürfen jederzeit heimgehen und lasst ein Zimmer frei, wenn sie heiraten. Ja, das ist ja dann schon eine Entgegenkommen, ja, wenn es doch nicht klappt und so und so und so. Ja, und das war bei uns nicht. Und wir haben 1965 geheiratet, wir haben nächstes Jahr 50 Jahre. Und dann sage ich immer zu den Jugendlichen, bin ich deswegen krank, weil ich 50 Jahre bald verheiratet bin?
Aber auch ganz herzlichen Dank.
Was habt ihr denn immer?
Frau, ganz herzlichen Glückwunsch dürfen wir schon mal sagen zu bald 50 Jahren. Das ist ein sehr schönes Zeugnis auch wie Sie das beschreiben, was Sie erlebt haben, auch aus dieser Kindheit, 13 Kinder. Das schafft natürlich jede Menge Resilienz, das schafft jede Menge Widerstandsfähigkeit. Heute sind die Familien viel kleiner geworden. Und Herr Dr. Wunsch, ich würde Sie gerne fragen, also gerade das Beispiel, also von früher zu heute, wie bringt man das zusammen, diesen schönen Erfahrungswert, den Frau Rauch gerade geschildert hat, und wie kann man das mit dem heute zusammenbringen?
Keine 12 Kinder können wir sehr wahrscheinlich mit dem heute gar nicht mehr zusammenbringen, aber es war eine Reihe von anderen Botschaften in der Aussage drin für mich, die heute noch genauso bedeutsam sind, nur etwas schwerer zu leben sind. Ich habe nämlich rausgehört, dass in diesem Elternhaus Selbstverantwortung und Konsequenz gelebt wurde. Und das ist natürlich mit 12 Kindern auch noch notwendiger, sonst ist ja nur noch Chaos am Abend pro Tisch oder am Mittagstisch. Aber die Konsequenz und die Selbstverantwortung sind heute genauso notwendig. Sie haben nur zwei Erschwernisse. Einmal, wenn es weniger Kinder gibt, gibt es weniger Notwendigkeit dazu, und ein Einzelkind hat fast gar keine Notwendigkeit mehr vom Empfinden der Eltern, weil es gibt ja nichts zu teilen oder zu organisieren oder mit den anderen Streit zu klären. Das heißt, die Kinder müssen im Grunde, wenn die Eltern sich schon aus welchen Gründen auch immer für nur ein Kind entscheiden oder durch andere Faktoren dazu entschieden wurden, dann müssen sich eben viel mehr Gedanken machen, wie denn dieses Kind in Selbstverantwortung groß werden kann, wie dieses Kind in Konsequenzen groß werden kann. Denn das Wort Konsequenz ist nichts anderes als die Rückmeldung von einer guten oder einer schlechten Handlung zu spüren. Die gute Handlung bringt dann die Konsequenz mit sich, dass andere sich freuen, dass ich selber ein gutes Gefühl habe, dass ich leistungsmäßig weiterkomme, und das stärkt auf diesem Weg. Dann sind wir wieder beim Thema Resilienz. Und die Negativkonsequenz, die hat zur Folge, dass ich bemerke, dass etwas, was ich gemacht habe, nicht gut war, dass es andere betrübt hat, dass es andere sauer gemacht hat, dass es vielleicht ja Streit ausgelöst hat, vielleicht ja fast eine strafbare Handlung war. Und das führt dann in der Regel dazu, in guter Begleitung durch die Eltern zu sagen, war wohl nicht so dolle, machst du nicht mehr. Und das stabilisiert wiederum auch den Menschen zu wissen, dass eine will ich machen, weil es ja gute Folgen hat, dass das andere will ich vermeiden oder möglichst vermeiden, weil es negative Folgen hatten. Und so wächst dann Stück für Stück im Rahmen des gesamten Aufwachsens vom Kinder zum Jugendalter diese Selbstverantwortung und dieses Umgehen mit Konsequenzen, und hat dann zur Folge, dass ich auch in der Partnerschaft viel mehr Selbstverantwortung einbringe und mit Konsequenzen viel klarer umgehen kann und natürlich auch von mir aus eine größere Bereitschaft habe, meinen Partner, meine Partnerin auf diesem Weg, den ich selbst erfahren habe, ein Stück mitzunehmen oder vielleicht sogar hinzuführen, dass es umfangreicher auch vom anderen erfahren wird.
Hochsensibel oder dickes Fell, wie in Partnerschaft heute leben, das ist unser Thema mit Dr. Albert Wunsch. Er steht für Ihre Fragen gerne noch zur Verfügung. Wir haben noch ein bisschen Zeit in der Sendung. Rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 517 008 008 mit Ihren Fragen oder auch Erfahrungen zu diesem Thema Beziehungen. Wie hängt das auch mit einer persönlichen Widerstandsfähigkeit zusammen? Wie reagieren denn die Partner unterschiedlich auf die verschiedenen Situationen? Reden sie einander vorbei oder wie gelingt es, dass man doch zusammen ins Gespräch kommen kann? Wie gelingt es, auch die, ja, diese Ebenen zusammenzubringen? Rufen Sie uns an. Die Telefonnummer ist 089 517 008 008. Herr Dr. Wunsch, in Ihrem Buch Mit mir selbst im stabilen Ich beschreiben Sie auch einen Gedanken von Rudolf Dreikurs, wo es ums Alltagshandeln geht. Sie sagen, dass der Mensch hat so drei Grundbedürfnisse nach wohltuenden sozialen Kontakten, Akzeptanz und Anerkennung. Das ist sowas, was er im Alltag eigentlich ständig gerne um sich hat, diese drei Aspekte der sozialen Kontakte, dass er akzeptiert und anerkannt ist. Das, denke ich, geht im ganz Normalen mit den Nachbarn so, das geht im Arbeitsfeld so, das geht aber auch in den persönlichen Beziehungen so. Und dann gibt es vier Auffälligkeiten. Können Sie die ein bisschen näher beschreiben, wie man also merkt, dass etwas vielleicht nicht so ist, wie es sein sollte? Und dann aber natürlich, die zweite Frage wird dann sein, was kann man dagegen unternehmen? Aber welche sind diese vier Auffälligkeiten?
Also die vier Auffälligkeiten kriege ich im Kopf nicht so ganz aus, aus der Menge wiederum hin. Ich möchte nur den Zusammenhang herstellen zwischen Rudolf Dreikurs und Alfred Adler. Dreikurs hat ja jahrelang mit Adler zusammengearbeitet, und Adler hat uns ja hinterlassen, dass der Mensch im Grunde sein gesamtes Streben, abgesehen von irgendwelchen biologischen Grundbedürfnissen, sein gesamtes Streben daraufhin baut, einen anerkannten Platz in der Gemeinschaft zu haben. Und wenn er diesen anerkannten Platz nicht in der Gemeinschaft hat, hat er Möglichkeiten, das durch konstruktives Tun zu erreichen. Oder aber manche Menschen entscheiden sich auch, weil sie sehr wahrscheinlich zu oft mit konstruktiven Handlungen keinen Erfolg hatten, sich dafür destruktive Handlungen einzubringen. Das heißt, sie fallen auf, sie verweigern, sie lügen und bringen dadurch sich in einer gewissen Weise auch einen anerkannten Platz in der Gesellschaft ein, dann aber eben unter negativen Vorzeichen. Und Adler sagte mal irgendwo in einem Text, dass die Entscheidung, sich für Negatives stärker engagieren zu wollen, dadurch zustande kam, dass man diesen Menschen zu wenig Möglichkeit geboten hat, auf positivem Wege sich einen anerkannten Platz in der Gemeinschaft zu schaffen. Und Dreikurs hat das dann sehr stark nochmal für die Kindererziehung heruntergeformt, um dann eben diese positiven Elemente zu benennen, beziehungsweise die negativen, die dann eben darauf hindeuten, dass die positive nicht entsprechend genug zum Zuge kommen konnten.
Also unsere Auffälligkeiten wären zum Beispiel, dass man ständig so die eigenen Mängel irgendwie entschuldigt, dass man sagt, dafür kann ich nichts, es sind andere, die da schuld sind, das ist, dass man sich da immer ein bisschen auch rausredet, das wäre zum Beispiel so eine Auffälligkeit, oder dass man ja so auch die eigene Überlegenheit äußert, indem man so ein bisschen dominant auftritt, ich bin hier der Chef und ich sage das so, und die anderen merken dann immer, irgendwie ist da was komisch und ein bisschen auffällig. Handlungsmuster dagegen wären auch, dass man eben dann eine eigene Verantwortung übernimmt, wirklich sagt, okay, komm, ich trage meinen Teil zur Lösung bei. Das ist ja manchmal in der erste Schritt auch in Beziehungsstreitsituationen, wo man sagt, okay, wie können wir jetzt wieder zusammenkommen? Dass man sagt, komm, jeder versucht jetzt mal so einen Schritt auf den anderen zuzugehen, dass man auch überlegt, welche förderlichen Ideen man einbringen kann, welche Handlungen man beitragen kann und dass man auch den anderen einfach in seiner Wertschätzung unterstützt, in seiner Akzeptanz, dann sagt du, ich stehe zu dir und jetzt mal, wenn wir auch hier verschiedener Meinung sind, das soll mal das andere gar nicht so in Frage stellen. Das sind Möglichkeiten, die Dreikurs hier als mögliche Handlungsmuster vorschlägt und das fand ich eigentlich ganz praktisch, das konnte ich mir ganz gut vorstellen. So, wir haben jetzt weitere Hörerinnen und Hörer. Aus dem Kölner Raum meldet sich Herr Schenk aus Elbdorf. Grüß Gott.
Grüß Gott, zusammen Radio Horeb, Mitarbeiter und auch Herrn Dr. Wunsch. Ich bin Sozialpädagoge, leider schon im Rennalter, aber mir brennt es immer noch unter den Nägeln. Und zwar, vorhin haben Sie es schon angesprochen mit Alfred Adler und Herrn Dreikurs, dass also Kinder im vorrangigen Maße von Frauen erzogen werden. Heute immer noch wie früher. Aber es hat sich verlagert, und zwar durch viele Scheidungen und Alleinerziehende und so weiter. Mir wäre lieb, wenn da die Politik das etwas begünstigen würde, dass in Grundschulen und Kindergärten mehr Männer präsent sind, um auch die zweierlei menschliche Dimension, will ich das mal so sagen, erlebt wird und dann auch hinterher eingeordnet werden kann.
Herr Schenk, vielen Dank für den Anruf. Tolle Frage. Herr Dr. Wunsch.
Ja, da sind wir bei der Ecke, wo ich eben schon mal war, gerade in einem Zeitalter, wo von der EU bis zu örtlichen Parlamenten Millionenbeträge dafür ausgegeben werden, alles gendergerecht zu machen, trifft die Aussage von Herrn Schenk auf der einen Seite eine noch größere Notwendigkeit und auf der anderen Seite läuft sie fast ins Leere. Ich habe zuletzt mitbekommen, dass in München Spielplätze gendergerecht gemacht werden. Der Nordeifler Naturpark untersucht wurde, inwieweit er gendergerecht ist, und der röhrende Hirsch auf einem Bild in einer Gaststätte ist ein klarer Beweis dafür, dass er nicht gendergerecht ist, weil da die männliche Dominanz da ist. Also wir leben in einer Zeit, in der uns irgendwelche ich sag's mal etwas salopp, Chaoten versuchen wollen einzureden, dass es nicht mehr Männer und Frauen gibt, und zwar deshalb, weil es halt einen Prozentsatz von 0,5% gibt, die vielleicht wirklich oder meistens wirklich nicht so richtig wissen, was sie sind oder wer sie sind. Und dann wird auch der Impuls, in Kindergärten und Schulen mehr Männer einzubringen, automatisch ein Stück behindert. Im Augenblick ist die Politik zwar noch in der eigentümlichen Situation, auf der einen Seite alle möglichen Gender-Gedanken zu unterstützen, und auf der anderen Seite wird schon, wie auch jetzt gerade wieder vor ein paar Tagen im sogenannten Boys Day, versucht, Männer in Erziehungsberufe hineinzubringen, die für die Männer sehr aussichtsreich sind, wo ein großer Frauenüberhang existiert. Also ich kann die Aussage vom Herrn Schenk nur dreimal, fünfmal, wie auch immer oft unterstreichen. Kinder brauchen, um zu einer eigenen geschlechtlichen Identität zu kommen. Und die eigene geschlechtliche Identität ist eine Grundvoraussetzung, um überhaupt in Partnerschaft miteinander zu leben. Denn wenn ich nicht weiß, wer ich bin, dann kann ich ja auch nicht mit einem anderen entsprechend zusammenleben. Dazu brauchen Kinder reale Männer und Frauen, nicht irgendwelchen Abziehbildern oder irgendwelchen Pop-Menschen, die also ganz ferne existieren, sondern erfahrbare Männer und Frauen, die ihnen zeigen, dass zum Beispiel Konflikte von Männern und Frauen vielleicht unterschiedlich ausgetragen werden, dass bestimmte Arbeiten von Männern und Frauen unterschiedlich ausgetragen werden und gemacht werden. Und es ist kein Zufall, dass wenn Kinder mit Männern auf den Spielplatz gehen, ob nun im Kindergarten oder im übrigen Leben, die Kinder eine andere Verhaltensweise entwickeln, weil die meisten Männer ein größeres Zutrauen ihren Kindern gegenüber haben. Manchmal haben sie auch vielleicht eine gewisse Oberflächlichkeit und sagen, wird wohl nichts passieren, machen sich keine Gedanken drüber. Auf jeden Fall erfahren Kinder im Umgang mit Männern und Frauen, das ist also, wird ja wahrscheinlich von keinem irgendwo angezweifelt werden, selbst von den intensivsten Genderforschern nicht, ganz unterschiedliche Erfahrungen im Sinne von, wie kann man Leben meistern, wie kann man in bestimmten Situationen mit Konflikten umgehen, wie gehen Menschen innerhalb von Beziehungen miteinander um, und das brauchen die Kinder ganz intensiv, weil sie ja auch gleichzeitig häufig aus dem zerrütteten eigenen Elternhaus kommen. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, früher hatten die Kinder dann mindestens noch zu, was weiß ich, 90% oder 95%, wenn man mal Kriegsjahre ausgrenzen, die Chance, Vater und Mutter zu Hause zu erfahren. Heute haben aber viele Kinder, die in Trennungssituationen leben, gar nicht mehr die Chance, Vater und Mutter zu Hause zu erfahren, sondern Mutter. In 90% der Fälle sind ja die Kinder bei den Müttern. Mutter zu erfahren, alle 3, 5 oder wie viele Wochen, wenn es dann klappt, den Vater für ein Wochenende, dann ist das Wochenende aber eine Ausschnittszeit. Das heißt, man ist da mehr wie im Urlaub als im realen Leben. Und dann ist es noch notwendiger, dass in den Grundschulen entsprechend viele Männer sind. Und man müsste fast als Ausgleich sagen, müssten mindestens 60% Männer und 40% Frauen sein. Aber die Politik arbeitet da nicht besonders dran. Und wenn man sich nur mal eine Sache so gedanklich vor Augen führt, wir haben in Deutschland Gleichstellungsbeauftragte und per Gesetz dürfen es nur Frauen sein. Also muss man sich vorstellen, das Thema Gleichstellung, dürfen nur Frauen sein. Und wenn diese Frauen was für die Männer tun, werden sie wie in Gießen aus dem, oder Wetzlar, ich weiß nicht mehr genau, aus dem Amt geschmissen. Also wir haben schon eine sehr verdrehte und verdruckste Situation im Augenblick. Und ich kann dem Herrn Schenk nur empfehlen oder ihn bitten, in seinem Pensionärsdasein möglichst viel Kraft zu investieren, solche Bestrebungen, die ich jetzt hier sehr stark jetzt nur mal einfach ansatzweise charakterisiert habe, zu hinterfragen, zu bekämpfen, dagegen vorzugehen, neue Akzente zu setzen und so weiter.
Hochsensibel oder dickes Fell, wie in Partnerschaft heute leben, das ist unser Thema in der Lebenshilfe. Grüß Gott, Schwester Ursula Klinger.
Ja, grüß Gott. Ich höre sehr gerne Ihre Sendung und danke Gott dafür, ganz toll. Erstmal gut, ich bin im Kloster, aber ich habe mich so amüsiert über alles, weil nicht amüsiert im Negativen, sondern es trifft ja auch ganz für Schwestern mit Schwestern zu. Dieses, die unter Geschwistern, die Ausführungen hier jetzt, die sie bringen, man muss einfach immer wieder neu versuchen, tiefer zu blicken, aufzeigen, warum reagiere ich so, die andere so. Und das ist so eine große Hilfe auch, ja, Ehepartner, aber auch Mitschwester. Und immer wieder sagen, ich stehe zu dir, gilt auch meiner Mitschwester gegenüber. Und ich danke ganz herzlich dafür.
Ganz herzlichen Dank, Schwester Ursula. Ich kann das nur bestätigen, begrüßen. Danke, dass Sie das jetzt auch nochmal auf die ganz auf die Familienebene, würde ich etwas sagen, Sie in Ihrem Konvent heruntergebrochen haben. Mhm. Ja, die Modelle funktionieren auf mehreren Ebenen auf jeden Fall. Dankeschön.
Ja. Danke.
Dankeschön.
Tschüss.
Und ich darf noch begrüßen Herrn Kern aus Wien.
Darf ich noch mal ganz kurz dazu
gehen? Genau, okay, gerne.
Ganz wichtig für Schwester Klinger. Also erstmal, ich kann das nur verstärken. Ich habe mal einer Schwester mein Buch, einer Ordensschwester, mein Buch Boxenstopp für Paare geschenkt und sie hat mich ganz verdutzt angeschaut und hat gedacht, also bei Ihnen könnte ich mir vorstellen, wäre das auch gut aufgehoben, hat mich ganz verdutzt angeschaut und hat gesagt, aber Herr Wundt, das ist doch für Paare. Ja, sage ich, es ist für das Leben mit Partnern. Und wenn Sie mir sagen, Sie haben Kinderpartner im Kloster, dann ist das aber ein bisschen komisch. Hat sie dann ein bisschen höflich geschaut und hat gesagt, dann schaue ich denn da mal rein. Der zweite Hinweis noch zu Schwester Klinger. Ich habe mal eine Anfrage aus Deutschland bekommen, als Konfliktmediator in einem Streit im Kloster aktiv zu werden. Und ich habe festgestellt, das Klosterleben ist mit all dem durchsetzt, was das normale Leben durchsetzt ist. Und das Klosterleben ist mit einer Reihe von Beziehungsproblemen durchsetzt, wie sie in der normalen Familie vorkommen. Ich finde das toll, dass Sie sich eben eingebracht haben und nochmal dieses Beispiel gebracht haben. Es trifft genauso auf Frauengemeinschaften, Männergemeinschaften in Klöstern oder vielleicht auch in bestimmten Projektgruppen zu. Es geht denn um ganz allgemein menschliche Verhaltensweisen und die tauchen immer wieder auf, wenn Menschen zusammenkommen. Und wir sagen ja eine nette Formulierung und dann menschelt es auch schon mal häufig, nämlich dann merken die Beteiligten, dass es gar nicht so einfach ist, miteinander klarzukommen.
So, wunderbar. Danke noch für diese Ergänzung. Jetzt Herr Kern aus Wien. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Sie haben wunderbar gesagt, dass du kannst mich nicht verletzen, ich verletze mich nur selber. Das ist ja auch wirklich so, nicht, dass der Mensch die Freiheit hat, zu entscheiden, nicht, was ich mich herankomme und so. Wie Sie das alles gesagt haben, das ist ja auch eine alte Sache schon eigentlich, nicht? Das hat der Stoiker Epiktet gesagt, wir sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, ja, sondern unsere Sicht der Dinge. Ja. Aber jetzt würde ich also fragen, wir sind ja keine Marionetten, nicht, an denen die anderen irgendwie ziehen können, an den Fäden und so weiter, und wir reagieren dann so, wie sie wollen. Das ist gut. Aber jetzt denke ich, es ist auch wichtig, ist nicht auch wichtig, meine Frage, nicht? Aus welcher Motivation heraus lasse ich das nicht an mich heran? Das kann ja auch arrogant sein, dass ich mich erhebe über den anderen, nicht? Und ja, du kannst mir nicht. Was bist denn du für einer? Oder es kann auch sein, dass ich überlege, der andere ist auch ein verletzter Mensch, nicht? Und ich nehme darauf Rücksicht und ich sehe ihn gleichwertig und ja, also ist da nicht auch wichtig, einfach die Motivation, warum kannst du mich nicht verletzen?
Ja, ganz schnelle Antwort, die Motivation ist sehr wichtig und sie wird darüber entscheiden, ob es eine versöhnliche Geste ist, mit einer Situation umzugehen oder ob es eventuell sich ja schon auf der Beziehungsebene einen Affront auslöst. In dem Augenblick, wo Arroganz mitspielt, Überheblichkeit, ich kann es besser, ist es gleichzeitig eigentlich ein Ausdruck dafür, dass keine wahre Resilienz da ist, sondern dass sich Menschen wie so eine Art Sack übergestülpt haben. Ich tue so, als sei ich ein sehr resilienter Mensch. Ich tue so, als sei ich sehr stabil und lasse nichts an mich herankommen. Der echt resiliente Mensch hat, um in dem Beispiel des Regenmantels zu bleiben, den Regenmantel nur dann an, wenn er in wüster Situation ist und wo er sich auch schützen muss. Aber wenn er den Regenmantel anhaben würde, wenn er sich mit dem Partner, der Partnerin in Zweisamkeit begibt, dann kann er sich zwar auch nicht selbst verletzen, aber dann kann auch keine gute Beziehung und kein gutes Leben stattfinden. Also die Motivation ist sehr wichtig und jetzt für Christenmenschen, wir sind ja schließlich bei Radio Horeb, es ist eine unwahrscheinlich schöne Selbsterfahrung, einem anderen zu sagen, ich bin ja genauso, manchmal sage ich meiner Frau, du weißt doch, dass du einen bekloppten Mann geheiratet hast. Das heißt, einfach mal auch die eigenen Unzulänglichkeiten, jetzt nicht im Sinne von Arroganz, sondern von wirklich so, es ist so, wir haben alle unsere Mängel und wenn ich eben auch ein hohes Lied auf die Veränderungsfähigkeit gesungen habe, das ist sicher so, aber wir werden eine Reihe von Dingen nie bei uns komplett ausmachen können und selbst wenn wir es könnten, wäre es ja schon fast ein bisschen komisch, dann wären wir ja wirklich schon Roboter oder Marionetten, an denen man irgendwo nur ziehen muss. Nein, wir müssen mit einer Restunzulänglichkeit auch leben. Wir haben häufig in der Politik jetzt so die Diskussionen darüber, über Restrisiko oder Endrisiko oder und für sowas. Wir sind immer auch mit einer Reihe von Dingen behaftet, wo wir nicht uns in den Negativauswirkungen auf Null setzen können, aber wir können sie reduzieren und wir können um Verzeihung bitten und wir können selber immer wieder neu die Kraft entwickeln, an diesen Dingen zu arbeiten, und da, wo es nicht geklappt hat, dann eben auch mal zu sagen, okay, dann geht's eben mal andersrum. Ich habe zuletzt von einer 16-Jährigen gehört, die sich mit ihrer Mutter angelegt hat oder die Mutter mit ihr, das weiß man im Alter nie so ganz genau. Mhm. Auf jeden Fall hatte die 16-Jährige nach objektiven Kriterien Recht behalten nach der Diskussion und sagt zu ihrer Mutter, Mama, dann habe ich halt bei dir einen gut. Das fand ich Wahnsinn. Nicht, ich habe Recht und was weiß ich, sondern sie bringt gleichzeitig raus, übermorgen mache ich ja vielleicht wiederum einen Fehler und dann habe ich bei dir einen gut. Ist das nicht eine tolle Voraussetzung für Erwachsene zu sagen, innerlich zu sagen, okay, jetzt habe ich zwar heute Recht gehabt, aber morgen werde ich sehr wahrscheinlich wiederum derjenige sein, der Unrecht hat, der eine Sache nicht richtig im Blick hatte. Also danke für den tollen Hinweis. Die Motivation macht natürlich letztlich alles.
Herr Kern, vielen Dank und liebe Grüße nach Wien.
Danke.
Dankeschön. Und wir haben aus Hersfeld Herrn Matthias. Grüß Gott.
Ja, wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich freue mich, dass Sie doch versuchen, Werte zu vermitteln, und möchte einfach in dem Zusammenhang doch mal auf eine ganz aktuelle Situation aufmerksam machen, was den Bildungsplan 2015 in Baden-Württemberg anbetrifft, wo ja seit Jahren über Gender-Mainstreaming versucht wird, alles auf den Kopf zu stellen, und es immer deutlicher wird, dass man sich damit auch gegen den Gott der Bibel und alle guten christlichen Werte stellt. Und ich möchte alle Christen bitten, sich doch da einzubringen und zu engagieren, dass da ein Stopp gesetzt wird, dass das viel deutlicher wird. Dass es bis jetzt sind es nur relativ wenige Christen, die sich dagegen stellen, und es ist so dringend nötig, sonst brauchen wir uns überhaupt nichts mehr unterhalten, dann ist alles zu spät. Es ist ein totaler Angriff auf alle Werte, und wie antigöttlich das ist, wurde ja bei der letzten Demo in Stuttgart deutlich, wo die Gegendemonstranten ganz bewusst Bibeln mitgeführt haben, Seiten aus den Bibeln herausgerissen haben und sich damit demonstrativ das Hinterteil abgeputzt haben. Ja, sie wissen also ganz bewusst, dass sie damit nicht nur gegen irgendwelche menschlichen Gebote und Erfahrungen rebellieren, sondern gegen den lebendigen Gott. Und da wird es wirklich Zeit, dass wir aufstehen.
Herr Matthias, danke für Ihren Anruf, auch für diesen Appell, den Sie da hineinbringen. Es geht ums Thema, das wir vorhin schon besprochen haben, Gender Mainstreaming, und in Baden-Württemberg soll ein Gesetz erlassen werden, wo eben auch die Gleichstellung aller Lebenssituationen, aller geschlechtlichen Situationen ganz offiziell in den Bildungsplan hineinkommt, dass sie quasi normalisiert werden. Und dagegen wird demonstriert von allen möglichen Seiten. Nur als Hintergrundinformation für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, um was es dabei geht. Danke, Herr Matthias, für dieses Statement. Und ich
kann dazu auch ganz kurz noch einen Hinweis geben. Punkt 1, ich habe vergangene Woche in diesem Zusammenhang, weil die Christen halt auch und die Katholiken in Baden-Württemberg sich relativ steif und stumpf verhalten, Evangelien sind da wesentlich aktiver, habe ich einen offenen Brief, der kann im Internet nachgelesen werden, 5 oder 8 Zeitschriften haben ihn veröffentlicht, an den Herrn Kötzmann geschrieben. Ich habe mittlerweile auch eine Antwort erhalten, die wird sehr wahrscheinlich in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. Steht zwar wenig drin, selber hat auch den Brief nicht zur Kenntnis genommen, wobei ich den Eindruck habe, wenn man als Ministerpräsident so eine heiße Gesetzgebung vorsieht, dann sollte man sich eigentlich auch mal die Stellungnahme eines Erziehungswissenschaftlers in diesem Zusammenhang anschauen. Aber wie gesagt, hat es nicht dazu gereicht. Ich kann Ihnen nur raten, den christlichen Aspekt jetzt in der Öffentlichkeit weniger zu beurteilen und so hervorzubringen als die normalen menschlichen. Denn wenn ich ganz normale Menschen frage, ob sie als Neunjährige, ob ihre Kinder als Neunjährige über alle möglichen Sexualorgane informiert werden sollen, ob sie 6 Spielzeuge mit 9 Jahren kennenlernen wollen, da gehen auch die ganz normalen Eltern auf die Barrikaden. Und von daher hoffe ich, dass ich als Christenmensch sage natürlich ganz klar, das ist gegen alles Mögliche, aber ich versuche, den christlichen Aspekt nicht groß herauszustellen, weil man sofort in eine Ecke gedrückt wird als Ultrakonservativer. Und es geht da um Dinge. Ich habe den Eindruck, wenn die Eltern, ganz normale Eltern, die mit Kirche nichts am Hut haben, das lesen würden, die würden auf die Barrikaden gehen. Und es gibt dazu einen Artikel von Birgit Kelle, die vergangene Woche unter der Überschrift Puff für Grundschule oder so ähnlich, also sehr provokativ. Geben Sie mal ein Kelle und Puff bei Wikipedia und Sie sind sofort auf den Artikel, wo detailliert beschrieben wird, was da an die Kinder herangetragen werden soll.
Matthias, ja, nochmal vielen Dank für Ihren Anruf. Ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen, ist auch in der Sendung, und wir möchten auch nochmal gern zum Thema der Sendung selber zurückkommen. Jetzt haben wir einen ziemlichen Ausflug gemacht in dieses Gender Mainstreaming, was wichtig ist und auch was dort geschieht, und den Appell haben wir gehört. Ich danke Ihnen für den Anruf und ich möchte nochmal jetzt abschließend zur Sendung nochmal Herrn Dr. Wunsch danken. Jetzt nochmal zum Thema hochsensibel oder dickes Fell. Ihnen war wichtig, glaube ich, jetzt für diese Sendung, wir machen ja nochmal zwei Sendungen zu diesem Thema Resilienz im Laufe des Jahres. Ihnen war für heute wichtig zu erzählen, dass eben Paare schauen können, wo entstehen Missverständnisse, wie können Reibungsverluste vermieden werden. Vielleicht können wir da nochmal abschließend kurz drauf eingehen, Herr Dr. Wunsch.
Es gibt ja ein Sprichwort, jeder ist sich kleines Glückes Schmied. Durch das Stichwort Resilienz und das aufgreifende Zusammenhängen haben alle Paare die Möglichkeit, viel intensiver an ihrem Glück zu arbeiten, als sie das mit 1000 Erwartungen oder mit irgendwelchen anderen Dingen tun. Denn die Erwartungen haben häufig den Nachteil, dass sie an den anderen gerichtet werden und nicht an sich selbst. Wenn Paare es schaffen, über Unzulänglichkeiten des anderen ein Stück hinwegzugehen, wenn Paare es schaffen, eigene Unzulänglichkeiten zu reduzieren, wenn Paare es schaffen, sich über Dinge, die man möchte, auszutauschen und nicht so sehr auf die Dinge, die man nicht möchte, dann würden Paare durch das Stichwort Resilienz für die eine Situation sich mal schnell den Regenmantel anziehen und sagen, okay, hat er nicht so gemeint, aber hat jetzt nur jede Menge Frust, weil dort, weiß ich, in der Firma jede Menge krumm läuft oder mit den Kindern viel schiefgegangen ist, und in der anderen Situation, wo man sich begegnet, den Regenmantel ganz weit weglegen, um sich in großer Offenheit und Herzlichkeit als Paar begegnen zu können.
Ganz herzlichen Dank, Dr. Albert Wunsch. Und ich darf mich von Ihnen, liebe Hörer und Hörer, auch verabschieden, indem ich noch Ihnen Hinweise gebe, auch wenn Sie mehr Informationen haben möchten zu dieser Sendung, auch zum Beispiel zu den Buchtiteln, die Dr. Albert Wunsch veröffentlicht hat, oder auch Kontakt zu Herrn Dr. Wunsch herstellen möchten. Diese Information hat der Hörerservice für Sie. Das ist Radio Horeb Hörerservice, Telefonnummer 08328 921 110. Außerhalb von Deutschland 0049 8328 921 110. Informationen, die Sie bekommen können. Und wenn Sie diese Sendung gerne noch einmal hören möchten, vielleicht auch an andere weitergeben, können Sie sich gerne eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb. Das ist folgende Telefonnummer: 08328 921 120. So viel als Information für Sie. Und ich darf mich nochmal an diesen Gedanken anlehnen mit diesem emotionalen Regenmantel, der mich sehr angesprochen hat. Also ich würde mich freuen, wenn diese Sendung für Sie eine Anregung war, zu überlegen, wann ziehe ich meinen emotionalen Regenmantel an, auch als einen Schutz, und wann ist es vielleicht auch gut, den auch mal wieder ein bisschen zu öffnen, im Sinne von, wann öffne ich mich meinem Gegenüber, ob das die partnerschaftliche Beziehung ist, die Beziehung in der Familie. Wir haben auch mit einer Ordensfrau in der Sendung gesprochen. Wie kann man da wirklich auch mit diesem emotionalen Regenmantel umgehen? Und das würde mich freuen, wenn dafür diese Sendung anregend war. Dies war die Lebenshilfe mit Bodo Klose.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole: 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.